Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Patina oder Perfektion?
Patina.
Zeitgeist oder Zeitlosigkeit?
Zeitlosigkeit.
Realität oder Imagination?
Imagination.
Fabian Freitag zählt zu den spannendsten Stimmen des zeitgenössischen Interior Designs, furchtlos, verspielt und radikal eigen. Seine Räume sind keine Kompositionen aus Regeln, sondern aus Mut, Emotion und Geschichten, die sich jeder zeitlichen Einordnung entziehen. Wie entsteht Wohnen, das sich der zeitlichen Zuordnung entzieht und trotzdem voller Gegenwart steckt? Welches Feld eröffnet sich hier für tiefe Erzählungen, individuelle Logiken und das Erforschen dessen, was Menschen in ihren Räumen wirklich brauchen? Welche Rolle spielen Patina, Vintage und die Freude am Unperfekten? Und warum enthält der entschiedene Mix oft mehr Wahrheit als perfekte Ordnung? Darüber sprechen wir heute, Diane Slavitsch und Uwe Bresan, im Jung Talks Podcast mit Fabian Freitag. Über Räume, die leben, überraschen und berühren und darüber, warum man manchmal einfach dem weißen Hasen folgen sollte. Und natürlich über die KI, die für ihn kein Feind ist, sondern ein kreativer Urknall, der das Design in neue ästhetische Sphären katapultiert.
Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Jung Talks Podcast auch von meiner Seite. Wir freuen uns, dass du heute bei uns bist, Fabian.
Ich freue mich auch sehr, bei euch zu sein und bin gespannt auf die zahlreichen Fragen, die jetzt kommen.
Du, bei deinen vielen Aktivitäten, wo du auftauchst, was du machst, Büro, Locations und dann noch Bücher schreiben. Wir wissen gar nicht, mit welchem Thema wir irgendwie so richtig heute starten sollen. Deswegen wollen wir lieber quasi deine Impulsivität, Neugier und Leidenschaft anstacheln und ändern so ein bisschen unser Format heute. Und wir gehen gar nicht mit so konkreten Fragen auf dich zu, sondern mit Schlagworten oder Aussagen, die du mal getroffen hast. Und wollen dann einfach hören, wo deine Inspiration uns danach hinführt. Ist es okay für dich?
Ja, pack den Bob in die Bahn, ne?
Also, wir fangen an mit Räume als Erzählungen. Du hast irgendwann mal gesagt, gutes Design sollte eine Story erzählen, wie ein aufregendes Skript. Wie können wir uns das vorstellen?
Also ich glaube tief daran, dass wir natürlich jeden Tag von Räumen umgeben sind, die uns irgendwelche Sachen erzählen. Und traurigerweise befinden ja sehr viele Leute sich täglich in einem Büro, wo, glaube ich, die Erzähldichte stärker sein könnte. Umso wichtiger sind natürlich jetzt Orte der Inspiration vom Museum bis hin zum Lieblingsrestaurant über manchmal Treppenhäuser, manchmal alte Flughäfen. Also ich bin wirklich so ein leidenschaftlicher Jäger von so Raumsituationen. Da wollte ich eigentlich auch gerne nochmal ein Buch drüber machen, über so die perfekten Sequenzen in einem Raum. In einem Interior stimmt ja nicht immer alles, aber es gibt immer so eine Sequenz, finde ich, wo man sagt, oh, da verliebe ich mich rein und das Narrativ mag ich. Ganz profan gipfelt das natürlich häufig in Moods, also Pinterest ist voll davon, von so Sequenzen, die eine Narrativ haben. Da bedienen wir uns natürlich alle dran, da bedienen sich die Kunden dran. Es ist auch schön, muss ich sagen, dass es neben den Zeitschriften, die wir alle lesen, auch so eine Logik hinter diesen Sequenzen gibt. Und ich rufe ja immer nur dazu auf, diese Geschichte dahinter ernst zu nehmen. Also wenn einem was gefällt, sage ich den Bauherren immer, was ist denn daran, was mögt ihr? Und dann geht natürlich das Analysieren los. Und auf den ersten Blick ist das immer ein Design oder ein Möbel oder so, aber das ist es gar nicht. Es ist dann eben das Zusammenspiel aus Sachen. Und das ist natürlich der Spaß, der dann kommt, die Analyse. Wie kommt eigentlich dieses Narrativ zustande? Was sind die Oberflächen, die dort eine Rolle spielen? Die Materialien? Ist es die Patina? Ist es vielleicht der Vintage-Leuchter, der dort ist? Und dieses Entdröseln und dieses dann wieder Zusammenführen dieser Erzählstränge, das ist ein großer Teil meines Jobs, würde ich sagen, der nicht nur Farbfächer und Stoffflügel sind.
Ich dachte, das Kissen knicken.
Muss man ja immer wieder dazu sagen, dass wir auch andere Werkzeuge haben.
Jetzt hast du es ein bisschen erläutert. Also die Erzählungen kommen nicht von dir und du drückst deinen Bauherrn eine Erzählung auf, sondern das entsteht schon durch die Erzählungen der Bauherren.
Ich glaube, es gibt einen Plot. Also das ist immer wie so ein kleines Treatment, wo man sagt, da wollen wir hin, das ist die Geschichte. Aber die Erzählstränge zusammenführen, das ist natürlich das, was man selber macht. So Ursprungsideen, das kann ja von einem ganz kleinen Maßstab bis zum ganz großen sein. Ich liebe es, für Privatkunden zu arbeiten, weil die natürlich in einem Gefüge leben, was du als gesetzt annehmen musst. Und dann kannst du natürlich Situationen verbessern. Du kannst natürlich jetzt auch schlimmer machen. Da ist ja die Bandbreite groß. Wir sind eigentlich immer die Fraktion, die es schöner machen will. Ich glaube, man muss da immer sehr ehrlich sein, weil so Gefüge, in denen man zusammenlebt, die lassen sich nicht x-beliebig würfeln und man kann mit Interior auch keinen Erziehungsauftrag lostreten und sagen, ach, du hast nie gelesen und du hast dein ganzes Leben keinen Lesesessel gebraucht. Hier ist einer und jetzt fang morgen an zu lesen. Das wird nicht funktionieren. Also da muss man sich selber so ein bisschen ins Benehmen setzen und sagen, was ist eigentlich die Story, die ich erzählen will und die ich mir auch selber erzählen will. Nicht aus der repräsentativen Sicht, weil man sagt, so lebt man heute, sondern was ist eigentlich die Geschichte, die ich für mich finden will. Ich habe gestern ganz interessant eine Reportage in der Mediathek gesehen über Heinz Wäscher, diesen Moderator. Und natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg hat man so versucht, einen Stil zu finden, der erstmal gefunden werden musste. Und viele haben sich dann natürlich so in Gelsenkirchener Barock geflüchtet, weil das halt der neutralste Stil war, der am wenigsten Aussage hatte und auch am unverdächtigsten ist und aber eigentlich auch wiederum gar nichts über die Leute ausgesagt hat. Und das Krasse ist eben, dass genau diese ganze Epoche auch rückblickend gar keinen Wert hat, weil sie halt eigentlich ein gestalterisches Neutrum war. Sie erzählte die Vergangenheit ein bisschen auf das Jetzt und so, aber war eigentlich eine Art von, ich mache wirklich eine Geschichte, die es nicht gibt. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was wir heute machen wollen. Wir wollen ja eine Geschichte erzählen, die trägt und in die man sich auch verliebt und die einen irgendwie zum Träumen bringt. Und da ist Gelsenkirchener Barock häufig nicht dienlich.
Wir haben ja ganz am Anfang schon über das Wortpaar Zeitgeist und Zeitlosigkeit gesprochen. Also Räume, die sich der zeitlichen Zuordnung entziehen. Wie stehst du dazu?
Also Zeitgeist finde ich insofern immer spannend, weil jede Epoche natürlich etwas denkt und etwas fühlt und in einem makropolitischen Konstellation ist und natürlich auch die Fragen der Zeit beantworten muss. Und wir haben jetzt natürlich insofern ein krasses Brett vor der Nase, als dass wir nicht nur so halbe Kriegszeiten haben, seien sie jetzt wirklich auf dem Kriegsfeld oder halt auch in verdeckten Kanälen, die wir vielleicht in dem Umfang noch gar nicht schnallen, was vielleicht auch ganz gut ist. Und wir haben einen Prozess angestoßen, die Menschheit, den jetzt erstmal rollen wird, den wir erstmal auch nicht aufhalten können. Das heißt, es ist eine Zeit der Fragezeichen und aber auch das Potenzial liegt natürlich auch darin, Antworten zu finden. Und sicherlich werden wir die Antworten schneller finden müssen, als uns lieb ist. Aber ich finde auch, dass das eine gute Energie ist. Im Moment lecken wir so ein bisschen die Pfötchen und sind so traurig, dass wir zu Hause verlassen sitzen und der Napf leer ist. Aber jetzt liegt so ein bisschen an uns, den Napf wieder voll zu machen und ein Narrativ zu finden, was eben interessant ist. Und deswegen, man muss diesen Zeitgeist, den man hat, in eine gewisse Zeitlosigkeit überführen, um mal so ein bisschen darüber nachdenken, wie werden wir dieses Jahrzehnt eigentlich lesen, in dem wir uns gerade befinden, oder diese Jahrzehnte. Wir werden ja jetzt übermorgen keine Lösung darauf haben. Und wir arbeiten sicherlich jetzt stärker mit der Idee des Kokons, also der Abkapselung von der Welt. Also ich würde mal sagen, so ab den 2010ern, wo die Welt sich angefangen hat, so ein bisschen neu zu gliedern mit der Wirtschaftskrise und einfach so Parameter sich verändert haben, wurde Wohnen auch schon immer ein bisschen abgekapselter von der Außenwelt. Das haben wir in den 90ern anders gesehen, weil da war das Thema Grenzen öffnen und da war die Stadt auch ein anderes Thema, weil man die Wohnung als Teil der Stadt begriffen hat. Und heute hat man die Wohnung, die parallel zur Stadt läuft. Also wir arbeiten in verschiedenen Universen. Deswegen finde ich es ganz spannend, dass wir uns natürlich jetzt irgendwie wieder in eine Vergangenheit flüchten gestalterisch, die möglichst nicht kalt und Zukunft sein will. Und das Bild dieser Phase wird einfach so ein bisschen rückblickend sein. Und ich glaube, dass aber der Knoten platzt. Ich würde mal meinen, so in den nächsten 10 Jahren platzt der Knoten, dann haben sich alle genug in die Wolldecke eingewickelt und gesagt, so jetzt aber das Neue. Also ich bin auf diese Wende gespannt, weil dieses Wehleidige dem alten Europa hinterherhängen, das wird jetzt auch irgendeinen neuen Erzählstrang erfahren, weil das haben wir uns jetzt auch dann lange genug erzählt und waren jetzt auch lange traurig genug darüber, dass diese Welt jetzt am Abgrund ist. Dann müssen wir mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Aber aus gestalterischer Sicht könnte es spannender nicht sein.
Jetzt sind wir mal wirklich gespannt, was von dieser positiven Zukunftshoffnung, wie sich das dann darstellt. Also wenn du darüber sprichst, hast du schon etwa eine Ahnung, wohin das gehen könnte?
Ja, jetzt war ja gerade diese Klimakonferenz in Belém. Und da siehst du ja schon, dass sich eigentlich ein Großteil der Welt relativ einig ist, dass wir hier mal schnell Antworten finden müssen. Die ölproduzierenden Länder haben ihre Antworten und die sehen natürlich futuristischer aus, weil sie halt eine Perspektive zeichnen, dass die Welt der fossilen Brennstoffe und des Plastiks halt unentwegt so weitergeht. Und die bauen ja schon mit einem gewissen Zukunftsoptimismus 500 Kilometer Städte und so weiter, also 500 Kilometer Häuser im Horizontalen und so. Das ist natürlich total spannend. Wir hinken dem natürlich ein bisschen hinterher, weil wir jetzt noch das Fragezeichen haben, wie soll denn unsere Welt aussehen? Darin liegt natürlich erstmal die Aufgabe, die Prozesse so umzudrehen, dass wir die Angst nicht haben müssen, uns weiterhin mit dem, was wir machen, zu ruinieren. Und ich fände es eben auch ganz spannend, weil wir rutschen immer in dieses erhobenen Zeigefinger Nachhaltigkeitsding ab. Das jetzt auch mit KI, Obacht, eine Handyladung, das ist doch jetzt erstmal alles egal. Jetzt lass doch auch mal ein bisschen eine Perspektive zeichnen, die uns positiv stimmt und mal auch einen Großteil der Menschen davon entlastet, dass alle für alles verantwortlich sind. Diesen Kampf werden wir nicht gewinnen oder werden wir sämtliche Gesellschaften mit verlieren. Also muss ich dem Individuum zurufen, mach doch bitte das, was du am besten glaubst, kannst und für richtig hältst, damit es hier irgendwie einen Meter vorangeht. Alle sind immer so in dieser Lähmung jetzt, dass alle für alles verantwortlich sind. Nee, bitte kümmert euch darum, dass ihr in eurem Business das Beste macht und mit bestem Wissen und Gehwissen. Und dann geht es auch voran. Aber wir sind da gelandet, dass wir, egal wenn jemand was macht, immer damit sofort konfrontieren, dass es entweder nicht nachhaltig ist oder nicht zukunftsgenug oder bla bla bla. Also es ist immer dieses Gegenargument, warum machst du was? Und eigentlich wäre die Antwort, das, was uns alle gerade spiegeln, macht gar nichts. Setz dich zu Hause hin und warte einfach ab. Und das kann natürlich nicht die Antwort sein.
Man muss die Regeln erstmal vernachlässigen, wenn etwas Neues entstehen soll. Ein Zitat von dir, was wir gefunden haben.
Das kommt aber woanders her. Ich muss sagen, und da bin ich wieder bei diesem alten Europa, wir haben uns so eingegraben, vor allen Dingen in der Architektur, in diesen Regeln, dass Sachen immer so sein müssen. Und ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich wurde so starr an den Unis, obwohl das die 68er waren, die einen großgezogen haben, ja, obwohl die Generation, die da in den 70ern, 80ern berufen wurde, ja nun wirklich rebelliert hat, waren das dann eigentlich die größten Spießer auf dem Planeten, die gesagt haben, nein, hier ein Baum in der Architektur verboten, um Gottes Willen, nein, hier, das muss alles klare Kante sein, da, das geht nur so, das geht nur so. So alles noch so völlige Verfechter des knallharten Bauhauses. Und ich muss sagen, ich bin im Studium eingeschlafen, ob der Regeln, die es da alles gab. Und unterbewusst habe ich die alle mitgenommen. Und dann habe ich, ich weiß noch, 10 Jahre so nach dem Studium, immer wenn man so einen Strich gemacht hat, oh Gott, was wird die Professorin dazu sagen? Und ich sage, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich als Kreativer einen Katalog um die Ohren geknallt kriege, was alles nicht geht. Und dann finde ich halt diese spannende Phase, was geht eigentlich los, wenn man mal sagt so, ich stelle erstmal das Gefühl in den Vordergrund, sage so, was kann da alles sein? Das kann das Restaurant, das kann bla bla bla, das kann eine Erfahrung, das kann irgendwie ganz dumm eine Situation sein, die mich interessiert. Und jetzt hat mein Galerist zu mir gesagt, mach den Titel fürs Werk hinterher. Ja, die erfolgreichen Künstler machen das so. Und das ist, glaube ich, genau das, dieses Umdrehen von, weil dieses starke, es muss jetzt diese Überschrift haben und dann muss ich alles dem unterordnen. Nee, erstmal was Funktionierendes machen und dann finden wir hinterher die Überschrift. Dafür finde ich das viel bessere. Beim Schreiben sagt man ja so, kill your darlings. Du weißt doch nicht, wohin sich dieser kreative Prozess entwickelt. Das ist doch die unfassbare Spannung, dass wenn ich einen Strich aufs Blatt mache, ich weiß ja nicht, wo der hinführt. Ich bin ja kein Comiczeichner, der sagt, das ist das Storyboard und so muss das werden, sondern dieses Ergebnisoffene oder die unglaubliche Bandbreite, die ich auf jedes Projekt über alles, was man nachdenkt, übertragen kann. Ja, das ist ja anders als bei der Steuerberatung, oder so hofft man das zumindest. Wo man sagt, da muss jetzt aber eine vernünftige Zahl rauskommen und am Ende dann ein Ergebnis. So arbeitet man ja nicht. Das Ergebnis, dass das fertig werden muss, unbenommen. Aber was auf dem Weg dorthin alles passieren kann, das ist ja der tägliche Thriller, der spannend ist.
Da haben wir doch jetzt an dieser Stelle schon mal einen guten Ansatz, um jetzt auch mal ins Biografische zu gehen. Diese Freiheit, die du nimmst, dieses die Regeln erstmal außer Acht lassen, gibt's für mich zwei Themen. Einerseits, du selber kommst aus einer Architektenfamilie, also du kennst die Regeln quasi von klein auf. Du hast die nicht nur von deinen Professoren gehört, sondern auch quasi im Elternhaus wahrscheinlich erlebt. Und dann gibt's von dir diese nette Aussage, also dass gleich der Kaiserschnitt und die Waldorfschule damit zu tun haben.
Waldorf-Kindergarten.
Waldorf-Kindergarten.
Obacht!
Also es schlagen da zwei Herzen in deiner Brust.
Es ist ja sozusagen erstmal, leite das ja so her, dass man sagt, wenn es irgendwo eine Regel gibt, dann gilt es, die zu hinterfragen. Also zumindest hat es bei mir immer so funktioniert. Bei dem Waldorf-Kindergarten fand ich insofern interessant, als du ja nur so basisches Arbeitsmaterial hast. Du hast halt irgendwie nur Material. Das ist noch nicht beschriftet und nicht beschrieben und nicht formvollendet. Und das hat Weinschaffen unglaublich geprägt, weil du anfängst zu denken, ja, was kann denn daraus werden? Also es ist nichts gesetzt. Und in dem Fall war es ja Knete oder du hast zum Spiel eine Schaufel gehabt oder ein Stück Ast oder weiß ich nicht was. Und das hat mich wirklich geprägt, weil das Umgehen mit dem, was man hat und wie man das kreativ interpretieren kann, macht mich unglaublich glücklich, weil es mir die Macht gibt, nicht auf alles zugreifen zu müssen, was diese Welt hat. Weil ich finde, das ist auch nochmal so eine Art von Designlehre, womit wir aufwachsen. Wenn du dir das so vorstellst, dann muss das auch so gebaut werden. Nein, so denke ich gar nicht, weil es dann immer, ja, ich brauche das, das, das und das, so modeschöpfermäßig. ich brauche jetzt die Federn aus Timbuktu und das Leder vom Rochen und so, nur dann kann ich arbeiten. Und das finde ich unglaublich unspannend, weil die Zutaten, die man vorfindet, zu was Essbarem zu machen, ist viel, viel interessanter. Da kann ich mich wirklich der Kreativität bedienen. Da muss ich wirklich drüber nachdenken, wie mache ich das. Ich finde das heute auch ein Problem der Sterneküche, dass man sagt, na, wenn ich mir alle Zutaten dieser Welt zusammenbrutzeln kann, da gehe ich mal davon aus, dass was Vernünftiges bei rauskommt. Und das ist ja nicht mal mehr der Fall, ja. Also häufig denkst du ja, oh ja, diese 6 Tupfen da, ganz interessant. Hätte ich jetzt einen Hustenanfall gehabt, wäre der Teller auch leer gewesen, ja. Aber ich finde das Coole eigentlich zu sagen, stell dir mal vor, da sind jetzt diese 6 Tupfen und den Rest von dem, bla bla bla, und das gibt's im Übermaß, was kann ich denn daraus machen? Das interessiert mich eigentlich im Kreativen.
Und der Architektenhaushalt, der im Hintergrund mal da war, von dem distanzierst du dich ein bisschen?
Nee, zum einen muss ich sagen, das war sehr gut, einen Architektenhaushalt im Hintergrund zu haben, weil man gelernt hat, woraus dieser Beruf 90% besteht. Also ich muss sagen, ich bin sehr desillusioniert ins Studium gestartet. Ich habe an der UdK studiert, da waren alle so, ja, und hier mal auf den Berg setzen und das Bild malen. Meine ich so, das können wir gerne machen. Ob das jetzt so zielführend ist für die Ausbildung, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, die Architektur hat von sich ein Bild gezeichnet, was sie gar nicht erfüllen kann. Deswegen sind so viele Architekten auch maßlos frustriert, weil der Beruf so eben nicht ist und sehr viel mehr aushalten ist als wirklich schaffen. Und da war ich natürlich glücklich, dass ich den Weg der Erkenntnis nur in Teilen gehen musste. Und ich sag mal, die Architekturlehre, die wir jetzt sozusagen zu Hause am Abendbrottisch hatten, die war nochmal ein bisschen anders, weil das natürlich auch andere Planungsaufgaben waren. Mein Vater war der König des landwirtschaftlichen Bauens in Schleswig-Holstein. Also Höfe in Schleswig-Holstein oder sag mal in Deutschland oder weltweit sogar haben ja eine Geschichte, Generation, bla bla bla, auch da eine Riesentransformation. Jetzt ist es in Westdeutschland natürlich nochmal eine andere Geschichte als in Ostdeutschland, wo diese LPGs zusammengefügt wurden. Aber in Westdeutschland sind das ja immer Familienbetriebe gewesen und da ging es auch mal um die Fortentwicklung. Was machen wir? Dann kam dieses ganze Bio-Thema. Also finde ich jetzt auch mal so witzig, ne, wenn jetzt hier mal alle Bio schreien. Ich bin damit schon vor 40 Jahren aufgewachsen und kannte das ganze Thema schon, wo in der Hauptstadt dann alle aufgeregt waren, als ich 2010 hierher gezogen bin. Oh, Bio, ich so, ja, herzlichen Glückwunsch, so sieht dann eine Bio-Karotte eben aus. Und da habe ich eben gelernt, dass die Bauaufgaben nicht losgelöst von dieser Eingliederung in eine Familie oder in die Gesellschaft oder du kannst es nicht losgelöst betrachten, weil das immer eine Aufgabe hat, auch einen Zweck zu erfüllen und irgendwie dienlich sein. Architektur ist nicht nur der Luxus des Gebäudes, sondern auch der Luxus der Weiterentwicklung des Lebens oder einer Gefüge, in dem man lebt. Und das fand ich eben immer spannend und dann kam natürlich auch sehr viel anthroposophisches Bauen dazu, also auch betreute Höfe, also Landwirtschaft in Verbindung mit betreuten Menschen, die dann auf solchen Höfen eine Aufgabe übernommen haben, was ich grandios finde, weil das ist ja die Nachfolge eigentlich der Heime, wo Leute einfach weggesperrt wurden und keine Aufgabe hatten, hat man eben dieses betreute Wohnen in Verbindung mit Landwirtschaft zu einem wirklich super gangbaren Konzept gemacht. Und das war so das Handwerkzeug, was ich mitgenommen habe. Und das, wo ich meinem Vater sehr dankbar für bin, ist das Thema der Ehrlichkeit. Also wirklich dein Business ernst nehmen und Leute nicht verarschen. Ich sag mal, in der Architektur, da heißt es Korruption. In der Innenarchitektur heißt es Kickback. Und ich finde, das ganze System, wie sich hier Sachen speisen und wer von wem bezahlt wird, das könnte weitaus transparenter sein, als es mittlerweile ist. Und wir fahren da eine sehr klare Politik. Uns bezahlen die Auftraggeber und niemand anderes. Und deswegen sehen unsere Sachen auch ein bisschen anders aus, weil wir halt eben kein käufliches Design anbieten. Also wenn jetzt jemand mit einem Geldschein wedelt und sagt, du kriegst aber von mir 20% zurück, wenn du das Sofa verkaufst, dann sage ich, steck's dir ein, jetzt verkaufe ich es erst recht nicht, weil ich da keinen Bock drauf habe. Weil ich das ganz, ganz wichtig finde, dass man nicht darüber nachdenken muss, welche wirtschaftlichen Zwänge habe ich, hier irgendwem noch die Tasche voll zu machen oder irgendwem glücklich zu sein oder wer könnte dann sauer auf mich sein, wenn ich das Produkt nicht verkaufe. Und deswegen sind mir diese Abhängigkeiten total wichtig und das ist auch Handwerkszeug, was ich eben aus dem Architektenhaushalt von zu Hause mitbekommen habe. Du musst abends in den Spiegel gucken können und gut schlafen können und sagen, du hast das Beste getan für das Projekt und das ist maximale Kreativität und dein Engagement, was nicht käuflich ist.
Letzte gemeine Frage zu dem Thema. Freitag ist ein Künstlername.
Na halb. Also es ist der Mädchenname meiner Mutter. Und da ich Fabian Freitag viel, viel spannender als Fabian Schmidt finde, habe ich irgendwann im Studium gesagt, ich mache da jetzt einen Freitag draus. Und ich bin sogar auch an einem Freitag geboren. Also ich finde, wer nicht ich sollte Freitag heißen dürfen.
Absolut.
Aber es gab in meiner Familie, also seitens meines Vaters auch immer Bestrebungen, sich irgendwie diesen Freitagnamen überzuhelfen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich mache das jetzt einfach. Aber ich musste dann auch 2 Bücher schreiben, bis das dann im Pass gelandet ist. Das ist auch nicht so einfach in Deutschland. Das Geschlecht hätte ich schneller wechseln können, sagen wir mal so.
Du hast ja gerade so ein bisschen darüber gesprochen, wie das damals im Kindergarten schon war, dass ihr Materialitäten bekommen habt und konntet einfach sehr kreativ damit umgehen. Du hattest uns, als wir uns das letzte Mal gesehen hatten, erzählt, wie ihr euer Studio und euer Büro eingerichtet habt. Also ihr seid ja während Corona eingezogen und habt einen ganz spannenden Weg gefunden, diese Flächen auszustatten. Magst du einmal kurz erzählen, wie das vonstatten gegangen ist? Ich fand die Idee eigentlich ganz schön.
Ja, genau. Also ich habe hier in der Schröderstraße in Mitte im Vorderhaus gewohnt und hinten wurde immer diese Remise ausgebaut. So eine alte Pferdefutterhandlung und dann war da in der DDR, glaube ich, so eine Reparatur für, also man sagt Batterien, ich weiß nicht, wie man Batterien repariert, aber auf jeden Fall soll der Boden hier angeblich verseucht gewesen sein. Naja, auf jeden Fall hat unser Vermieter hier 8 Jahre dann rumgebaut und siehe da, wann war er fertig? Genau mit Corona und sagte so, doch, ja, los, herzlichen Glückwunsch, jetzt können wir Fliesen aussuchen und so. Und ich so, ja, vielen Dank für gar nichts, hier kann man jetzt gerade gar nichts aussuchen, weil da keiner was produziert. Und dann hatte ich, naja, ich will jetzt aber irgendwie auch das Ding fertig machen. Und dann am Anfang kommst du natürlich auf, was ist lagernd. Und dann hast du aber trotzdem das Problem, dass du irgendwie Möbel finden musstest. So. Und für mich war das wirklich ein Gamechanger im Denken, wie man Projekte angeht. Weil ich bei eBay Kleinanzeigen geguckt habe, was ist im Umkreis von 15 Kilometern. Habe mir ein Moodboard gemacht und habe dann wirklich eine Recherche gemacht. Alles durch sämtliche Suchbegriffe. Das war wie so ein Crashkurs in Online-Sourcing. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das war auch hart und frustrierend. Und wenn du an den Klassikern hängen bleibst, ich glaube, die meisten Leute hängen dann immer so an den großen Namen und dann kommst du halt immer nur zu denen und dann kommst du auch zu viel Schrott, weil dann Verkäufer den Namen einfach draufschreiben und es gar nicht ist. Aber wenn man dann mal so ein Deep Dive macht in diese ganze Online-Sache, hat ein unfassbarer Erfahrungsschatz und auch natürlich verbindest du dich mit dem Umfeld, weil du halt siehst, in welchem Stadtteil ist was los. Und wo sind auch Sachen übrig geblieben? Wie ist die Wertschätzung von Sachen? Ich mache das heute noch in Projekten, wenn man so ein Finish hat, dass ich in der Stadt immer gucke, wo kriege ich jetzt die letzte Vase her und so. Und das spricht Bände über die Orte, wo man ist. Und manchmal, wenn ich im Urlaub bin, dann gucke ich nur aus Spaß, was die hier im Umfeld zu verkaufen haben. Je wohlhabender eine Stadt ist, desto weniger Wertschätzung gibt's für alte Sachen. Bessere Sachen findest du eigentlich. Also in München, da findest du wirklich Schätze. Das ist unfassbar. Und so ist das eigentlich entstanden und so ist halt jetzt auch dieses so ein bisschen Kopffreimachen von irgendwelchen neu produzierten Sachen oder von Dingen, die so aussehen müssen, entstanden, weil du sehr schnell einordnen musst, passt das zusammen und dieses Kopf-Tetris, also wie kann ich das kombinieren, wurde dadurch ungemein geschult. Also du siehst dann halt Sachen und sagst, womit kann ich das kombinieren? Also wie die Zutaten, die man im Kühlschrank findet. Und da bin ich Corona ein bisschen dankbar, dass mich das dazu so gezwungen hat, dort kreativ zu werden.
Du sprichst ja auch in deinen Interviews gerne vom Ich-Raum. Was bedeutet der Ich-Raum für dich?
Der Ich-Raum insofern ehrlich zu sich zu sein, als dass man darüber nachdenkt, was ich nicht repräsentieren möchte, sondern wer ich wirklich bin. Weil ich glaube, 99% der Wohnungen, der Häuser sind darauf programmiert, eine Rolle spielen zu wollen und eine Schicht repräsentieren oder eine gesellschaftliche Klasse repräsentieren zu wollen. Und eigentlich ist es völlig überflüssig. Also das geht einfach mal mit dem Nachdenken darüber einher, wie ich mich eigentlich wohlfühle. Man bedient ja immer das Wort des Trends. Ich will überhaupt nicht abstreiten, dass es Trends gibt, aber es gibt eben Trends, die im Massenmarkt landen. Das ist ja sozusagen das, was dann über 10 Jahre nach unten durchsickert und irgendwann hast du das Wandtattoo da. Und dann sage ich so, halt stopp, weil das jetzt halt alle so in deinem Umfeld so haben, ist es noch lange nicht gut. Ja? Und da glaube ich, kann man zu viel, viel besseren Ergebnissen kommen, wenn man mal so mit sich auch ins Gericht geht, was brauche ich wirklich? Das geht auch nicht nur um eine stilistische Frage, sondern auch eine Frage der Quantität an Sachen, die ich besitze. Also was brauche ich wirklich, um dann mein Umfeld optimal nutzen zu können? Häufig stehen ja so Anstandssessel rum oder irgendwie so Anstandsablagen oder irgendwie noch so, also Leuchten kann man nicht genug haben. Das vorausgeschickt, aber ich finde, manchmal stehen so wirklich Möbel rum, wo im ganzen Jahr keiner drauf sitzt. Da ich dann denk doch mal lieber drüber nach, was die Funktion ist, die man dort besser erfüllen könnte. Oder halt der übergrößte Esstisch, wo man immer in der Erwartung von 20 Leuten, die zu Besuch kommen, sage ich so, waren die denn jemals da? Wäre das nicht cooler, dann einen Tisch zu haben, der dann irgendwie was anderes kann oder irgendein anderes Möbel so? Aber da baut man sich häufig Bilder im Kopf und ich glaube, das lohnt sich manchmal, die einzureißen.
Du hast gerade schon im Rahmen deiner Namensänderung von 2 Büchern gesprochen, die ich beide sehr, sehr gut finde. Wir können einfach einen kurzen Werbeblock einschieben. Es gibt eins, das sich intensiv mit deinem Werk beschäftigt, quasi auch Arbeiten aus deiner Karriere zeigt. Und es gibt eins über eine Insel im Mittelmeer.
Nee, nicht im Mittelmeer.
Nein, bestimmt nicht im Mittelmeer. Im Atlantik.
Doch nicht im Mittelmeer. Genau, also Bücher sind ja irgendwie kulturell bei uns noch so tief in der DNA, dass alle, die irgendwas machen, immer denken, ach, irgendwann muss man mal ein Buch schreiben. Und aus der eigenen Familiengeschichte heraus, dass mein Vater so früh gestorben ist, habe ich mir so die Maßregel gegeben, wenn du da irgendeine Idee hast und irgendwo Bock drauf hast, dann mach das sofort, du weißt nicht, ob du morgen tot umfällst. Und so ist eigentlich dann mir selber einen Nackenschlag gegeben und gesagt, machst jetzt mal so ein Buch. So, und dann ist ja unglaublich schwierig, einen Verlag zu finden. Dann habe ich dem Calvary Verlag eine E-Mail geschrieben, meinte, ja super, machen wir. Wann geht's los? Hast du schon Content? Und ich so, das ging jetzt aber doch schneller als erwartet. Und dann habe ich gesagt, so, hier sind alle Bilder, jetzt können wir mit der Ego-Show beginnen. Und dann meinte aber Marcella so, ja, weißt du, Fabian, das Problem ist, aber keiner will Ego-Show lesen. Ich mach doch noch ein paar Tipps rein. So, und dann ging's los. Da muss ich erstmal drüber nachdenken, was man überhaupt den ganzen Tag so macht. Das ist natürlich auch wirklich ein sehr frustrierender Prozess, weil man natürlich vermeintlich manchmal eine Regel erkennt, manchmal aber auch nicht. Aber zumindest habe ich dann so 3-4 Monate damit verbracht, darüber nachzudenken, was man täglich so macht. Eine super Aufgabe, wirklich eine super, super Aufgabe. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Da muss ich Marcella im Nachgang sehr, sehr danken, dass sie mich gezwungen hat, das auch aus Lesersicht zu denken, dieses Buch. Naja, und es ist mit allen Sachen, mit denen man mal anfängt, man lernt unglaublich viel dabei. Und ich hatte schon 10 Jahre davor die Idee, eben ein Buch über Lanzarote zu machen, weil ich das eine total unterschätzte Insel finde und eben große Potenziale darin sehe und die so ein bisschen Opfer von dem Massentourismus der 70er geworden ist und sich eigentlich dann danach nicht erholt hat. Also die, sage ich mal, die etablierten Orte im Festland Europa, die haben sich so neu programmiert oder mittlerweile hat es ja sogar Mallorca geschafft, man glaubt es kaum. Aber Lanzarote ist eben so ein bisschen in diesen Welten gefangen und in diesen verschiedenen Interpretationen von Paradiesen, würde ich sagen. Also einmal Cesar Manrique, der Inselarchitekt, der so Kind seiner Zeit, dort geboren, Einflüsse aus New York mitgebracht hat, so in den 60ern, 70ern, um dann dort zurückzukommen, um die Natur so zu schützen und wirklich ein großes Werk dort gemacht hat. Wahrscheinlich, weil er auch guter irgendwie die Familie mit dem Chefe von der Insel waren. Aber immerhin ist da ein ganz schönes Oeuvre mit Bauwerken entstanden, die ich sehr feiere und sehr reflektiert die Insel betrachten und eben auch bauliche Antworten geben, was ich sehr, sehr zeitgemäß finde, mit einfachen Mitteln und eben das ernst nehmen, was man hat und nicht darüber nachdenken, ob da jetzt unbedingt Hochhäuser entstehen müssen, weil es gar nicht die Antwort der Insel ist. Und zum anderen hast du diese Clusterarchitektur, die Nachwehen, gleiche Zeit der Mondlandung. Man versucht, die Natur zu beherrschen, baut Mondstationen, die so als touristische Zentren funktionieren. Und dann Stopp. Und dann endet die Geschichte von Lanzarote. Und das fand ich so krass. Du kommst dann dahin und auf einmal hast du so ein Gap von 50 Jahren und der Erzählstrang ist einfach zu Ende. Und ich hatte so diese diebische Freude daran, das einmal zu dokumentieren, also die ganze Insel einmal so mit 2 Fotografen abzulichten und dann einfach mal so ein lautes Nachdenken über so Orte zu machen, die in der Parallelität Antworten versuchen zu geben auf den Begriff des Paradieses. Und so ist das dann eigentlich entstanden. Bei 400 Seiten haben wir gesagt, wir machen jetzt Schluss, aber es hätte wahrscheinlich auch noch dicker werden können. Aber das war wirklich ein ganz besonderer Ort und ein bisschen geht es mir auch darum, weil wir eben nicht wissen, was jetzt alles in Zukunft passiert und wie diese Welt auf der Kippe steht, nochmal so ein bisschen das für sich so zu dokumentieren. Jetzt das nächste Buch mache ich ja über Portofino und diesen ganzen Bereich dabei Genua und ich möchte so ein bisschen dieses Gefühl des alten Europas irgendwie einfangen und zumindest einmal abgedruckt haben. Ich meine, Bücher werden jetzt den Weltuntergang auch nicht überstehen, aber immerhin hat man dann so einen persönlichen Haken für sich dahinter gemacht.
Das zweite Buch, was du mit Calvary gemacht hast, hat dich ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch dem Thema KI nochmal ein bisschen näher gebracht. Also ihr habt ja sehr viel damit gearbeitet und jetzt hatten wir das Vergnügen, dir vor kurzem bei einem Vortrag lauschen zu dürfen und eine sehr bildgewaltige Präsentation zu sehen. Der KI-Urknall.
Ja.
Wie kam es dazu?
Also mit dem ersten Buch hat es angefangen, weil du irgendwann anfängst darüber nachzudenken, wie zeigst du deinen Job, ja? Also wie illustrierst du das, was du täglich machst? Und jetzt ist natürlich das, was wir täglich machen, schon, auch wenn es mit CAD und digitalisiert ist, eigentlich doch sehr analog. Also dann ist immer noch das Papier ein Thema und die Ausdrucksform. Wie zeigst du deine Vision? Das sind natürlich Pläne. Also ich fordere mich und mein Team natürlich immer auf, das irgendwie kreativ zu betrachten. Und für das Buch dachte ich dann, komm, jetzt machst du hier Collagen und machst fiktive Interiors, suchst dir Möbel zusammen, die du interessant findest und bastest so Collagen. Das war genau in diesem Sommer, als KI so groß wurde und auf einmal Instagram überschwemmt wurde von Bildern, wo du bei jedem Bild dachtest, oh mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Und wo du immer noch so am Hadern warst, ist das jetzt ein gutes Foto oder ist das So, mittlerweile sieht man natürlich den Unterschied sehr stark oder auch bei dem Bewegtbild, was jetzt mittlerweile einem in die Ohren gespült wird. Und dann war es mir so unangenehm, dem Verlag halt nur Bilder abzugeben, die ich so mit Illustrator gemacht habe, dass ich dann alle Bilder einmal durch die KI gejagt habe, also alle 200 Collagen. Und dann hat es mich wirklich, also mir hat es so die Füße weggehauen, weil ich diese Bilder, die dort rauskommen und die Möglichkeiten und das erste Mal, dass Kreativität so einen neuen Anstrich kriegt, also dass du so einen Sparring-Partner bekommst, der halt eine Antwort gibt, wenn du was sagst. Also das Gespräch, das gesprochene Wort ist im Designprozess ja auch sehr wichtig, aber dass du per Text und per Bildvorgabe zu neuen Ergebnissen kommst und dich dort so weiterhangelst. Heute sagen wieder alle, ja, aber es ist ja nur ein Spiegel und das Geklaue und so weiter. Aber nein, aber stopp. Dass etwas Neues entsteht, was nicht von Menschenhand gemacht ist und nicht vorhersehbar und immer wieder anders und nicht wiederholbar, das ist ganz neu, das ist revolutionär, das gab es vorher nicht. Und diese Art von Zufall der Kreativität zuzugeben, so als extra Zutat, so ein bisschen als positiver Geschmacksverstärker, finde ich total spannend. Und ich verstehe auch, dass viele Kreative das hassen, weil du kennst da keine Regel dahinter. Und das macht die Regelfetischisten, macht das wahnsinnig. Aber ich finde, das ist ja genau das Spannende, dass du halt was reingibst und dann kommt was Neues bei raus und du schaukelst dich so hoch. Ich habe jetzt 3 Projekte parallel, die ich mir mit so KI arbeite. Und jetzt ist ja auch nicht so, dass ich jetzt sage, hier ist der Prompt, da kommt's raus und fertig ist das so. Das ist ja jetzt keine Backmischung. Sondern es ist so ein bisschen wie so ein Bild malen. Du musst in diesen Dialog aktiv eintreten und aber auch permanent darüber nachdenken. Was glaubt die bildgenerierende KI? Was glaubt die jetzt, was ich denke? Was denke ich, was die glaubt? Welches Wort könnte ich ändern? Und dann tastet man sich so mehr und mehr an das Gefühl ran, was man meint und trifft aber auch dann teilweise an so Abzweigungen Leute, die man gar nicht vermutet hat. Weißt du, dann steht da dieses Bild und denkst du, ach krass, das könnte ja auch ein Ansatz sein. Und dann ist das Geheimnis natürlich wie bei jedem Prozess erstmal eine Nacht drüber schlafen, ne? Dann wacht man morgens auf und denkt so, ach Gott, das ist scheiße. Oh, super. Und dann entwickelt sich das immer so weiter. Aber dieses kreative Ping-Pong, das kannte man vorher ja nicht. Und das ist wirklich für mich eine absolute Bereicherung. Und ich freue mich auch auf das, was da so kommt, ohne dass wir es jetzt in diese Prozesse eingliedern von, das findet für mich jetzt Antworten auf Baurecht. Das ist für mich ein ganz anderes Blatt. Das ist Arbeitserleichterung. Und sicherlich wird es in Teilen auch unseren Beruf viel besser machen, weil wir uns an sehr viel Mist gewöhnt haben seit der Digitalisierung. Also seit CAD da ist, ist der Beruf des Architekten eigentlich vergewaltigt, weil wir halt zu Maschinen geworden sind. Und wenn KI das löst, zum einen ist es gut und zum anderen, wenn es einen künstlerischen Prozess pusht, ist es auch gut. Und wir stehen ganz am Anfang.
Bevor wir quasi gleich schon wieder in die Schlussrunde einlaufen, habe ich noch eine Frage zu Berlin. Du hast vorhin schon quasi über dein Studio da gesprochen, was ja mehr ist als ein Studio mit mehreren Etagen. Da kann man dich auch besuchen und manchmal gibt es da auch Events. Vielleicht erzählst du noch, wie man dich findet in Berlin und was man da zu erwarten hat.
Ich bin ein sehr scheues Tier, aber häufig am Schreibtisch. Nee, ich wollte immer einen Ort haben, wo alles stattfindet. Also ich mag es auch morgens, dass der Fabian-Freitag-Zirkus losgeht, alle kommen und dann brodelt das so rum und Sachen passieren und es mischt sich ja vieles, ne? Also es mischt sich halt Event mit Dreharbeiten. Ich habe früher viel Szenenbild gemacht, dann sind hier mal Dreharbeiten, Fotoaufnahmen. Es ist so ein Ort, der nicht nur dem konzentrierten Arbeiten gewidmet ist und ich mag auch diesen sozialen Austausch und ich mag das gute Getränk. Ich mag das wirklich, dem Ganzen sowas Hedonistisches zu geben. Weil am Ende wollen wir ja nicht nur Klöster bauen. Wir haben ja kein Schweigegelübde abgelegt. Es geht schon darum, dass wir irgendwie auch eine gute Zeit haben. Und das hat schon auch schon damit zu tun, dass man irgendwie mit Gast geben und mit Menschen sich umgeben und es irgendwie vibrieren lässt. Das ist mir total wichtig. Und dafür ist Berlin auch ein guter Ort, weil auch wenn ich im Herzen erzkonservativ und aus Berliner Sicht sicherlich der größte Spießer der Welt bin, finde ich diesen Input, den dir die Stadt jeden Tag wie eine Ohrfeige ins Gesicht knallt, du kannst dem ja nicht wegrennen, sagst du, ich gucke mir jetzt nur die ganz konservativen Sachen an, finde ich halt, sorgt für eine ganz großartige Positionierung der eigenen Gedankenwelt, aber auch des kreativen Ansatzes. Das fordert einen heraus. Und ich meine, das große Geschenk unserer Generation ist doch, dass die Wiedervereinigung passiert ist, dass wir die coolste Stadt der Welt, das war nie auf deutschem Boden, ja, das war vielleicht mal Paris, dann war es mal London, dann war es mal so. Berlin hat auch mal gekocht in den 20ern, aber das ist dann eine Zeit lang die coolste Stadt der Welt war. Das ist natürlich ein Geschenk, das einmal miterlebt zu haben, auch wenn jetzt die Berlin-Messe in Teilen gesungen ist. Aber der Geist, der sich so erarbeitet wurde seit den 90ern, der ist immer noch spürbar, auch wenn die meisten meinen, der ist tot. Nein, den kann man noch lesen und irgendwie ist dabei sehr viel Gutes entstanden. Natürlich ist das eine spezielle Stadt und hat seine eigenen Antworten und hat irgendwie auch viele falsche Antworten. Aber auch diese vielen falschen Antworten leiten einen Prozess ein, den ich spannend finde. Und das Potenzial haben wenig Städte, muss ich sagen. Manchmal ist das Leben zu gut in anderen Städten.
Es ist ein perfekter Übergang zu unserer abschließenden Frage. Follow the call of the disco ball. Welchen place to be müssen wir unbedingt sehen oder erleben?
Man könnte nach Lanzarote fahren. Also man könnte einmal sich dieses Rameos der Aqua angucken, weil ich es wirklich ein Ort finde, an den ich häufig denke und der mir sehr viel gegeben hat. Ein Ort, der so aus einem Gedanken, aus einer Idee heraus gebaut wurde, die nicht unbedingt nur Kommerz oder Museum oder so ist, sondern ein Ort, der eigentlich genau diesem Hedonismus gewidmet ist, den man einmal erfahren sollte. Und wenn man sich dort, also von dieser Dramaturgie durch diese Lavablase da bewegt, das kann einen nicht kalt lassen. Wenn man sich jetzt einmal die Bustouristen und den ganzen Kram da, oder alle Touristen, nicht nur die aus dem Bus steigen, auch die aus dem Mietwagen steigen, mal wegdenkt, dann ist es wirklich ein Ort, der eine unglaublich starke Geschichte erzählt von einer unglaublich guten Zeit.
Ich bin dabei.
Wir sind natürlich keine Touristen dann vor Ort.
Architekten sind ja nie Touristen, sondern Forscher.
Genau.
Für die Zuhörer, dieser Ort von Cesar Manrique errichtet, ist quasi tatsächlich in so einer alten Lavahöhle untergebracht und ein toller, unglaublicher Ort. Du, lieber Fabian, ganz herzlichen Dank auch für diese letzte Empfehlung noch. Ganz lieben Dank für dieses irre, schnelle, lustige, kurzweilige Gespräch. Ich bin mir sicher, dass wir wieder voneinander hören werden. Und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sage ich bis zur nächsten Folge der Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.